Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, als Text lesen wir zum heutigen Thema, ich glaube an die Vergebung der Sünden, nochmal aus Matthäus einige Kapitel später, nämlich Kapitel 18, die Verse 21 bis 35. Matthäus 18, 21 bis 35. Das Thema Vergebung beginnt in diesem Kapitel ja schon einige Verse vorher, Vers 15. Wenn aber dein Bruder sündigt, wie dann zwischen den Geschwistern im Herrn Sünde ausgeräumt werden soll. Und dann fragt Petrus, Vers 21, trat Petrus zu Jesus und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal. Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht siebenmal, sondern bis 70 mal 7. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herzu und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechts erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Liebe Brüder und Schwestern, Vergebung ist das Zentralthema des christlichen Glaubens schlechthin. Dazu ist Jesus in die Welt gekommen. Dazu ist er am Kreuz von Golgatha gestorben, damit Gott unsere Sünden vergeben kann. Im Unterschied zu allen Religionen sagt uns Gottes Wort, du kannst nicht durch eigene Anstrengung Gott wohlgefällig werden. Niemand kann sich den Himmel verdienen. Sie sind allzumal Sünder, schreibt Paulus im Römerbrief, und mangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Ohne Vergebung gibt es keinen Frieden mit Gott. Ohne Vergebung gibt es keine Erlösung. Ohne Vergebung gibt es kein ewiges Heil. Der bekannte Ruhrpott-Pfarrer Wilhelm Busch sagte deshalb einmal in einer Predigt, ich mache jetzt eine halbe Minute Pause, in der sich bitte jeder die Frage mit Ja oder Nein beantwortet, die ich jetzt stelle. Wollen Sie in alle Ewigkeit auf Vergebung Ihrer Sünden verzichten, weil Sie Vergebung der Sünden nicht brauchen? Ja oder nein? Und dann hat er eine halbe Minute Pause gemacht, damit sich jeder in Ruhe und mit ganzem Ernst überlegen kann, ob wirklich für alle Zeit auf Vergebung der Sünden verzichten will, ob er sich das leisten kann. Es kann sich niemand leisten. Und hoffentlich ist jeder von uns zu dieser Erkenntnis schon gekommen und hat die Konsequenzen daraus gezogen. Der schwäbische Erweckungsprediger Ludwig Hofacker sagte, lieber möchte ich ein Pferd sein, dass man vor seinem Karren zu Tode schindet, lieber ein Stier, den man mästet auf den Schlachttag, als ein Mensch, der im Tod keinen Heiland hat. also keinen, der ihm die Sünden vergibt. Und damit auch keinen, der ihn aus dem Gericht über seine Sünden herausrettet. Der Mensch weiß vom Ernst des Gerichts. Ich denke, im Grunde weiß jeder Mensch davon. Und ahnt auch zumindest von der Unmöglichkeit, dass er im Gericht Gottes bestehen kann. Von Mohammed wird zum Beispiel berichtet, er hörte, dass Allah zum Gericht erscheine. Ja, bereits vor der Tür stehe, anklopfe und nun Rechenschaft über sein Leben fordere. Da wird berichtet, sei Mohammed davongerannt und habe sich in der Höhle Hira verborgen. So wie Mohammed, liebe Geschwister, ist der Mensch auf der Flucht vor dem Gericht Gottes. Im Grunde ist er zum Beispiel die ganze Evolutionslüge nichts anderes als eine Flucht des Menschen vor Gott und vor dem Gericht. Indem der Mensch sich selber in die Tasche lügt, es gibt keinen Gott, vor dem ich Rechenschaft schuldig bin und vor dem ich eines Tages als meinem Richter stehen muss. Oder das ganze Entschuldungsprogramm des Menschen, wo alle Sünde zur Krankheit erklärt wird oder auf die Umwelt oder auf die schlechten Erbanlagen oder auf sonst irgendwas geschoben wird, ist nichts anderes als eine Flucht vor Gott und vor Gottes Gericht. Weil der Mensch im Innersten weiß, dass er mit seiner Schuld vor Gott nicht bestehen kann. Das müssen selbst die hartgesottensten Atheisten zugeben. An dieser Stelle hat ihre Weltanschauung ein tiefes, schwarzes Loch. Sie haben keine Antwort auf die Frage, wo gehe ich mit der Schuld meines Lebens hin? Ich habe schon vor Jahren ein sehr eindrucksvolles Beispiel dazu gelesen. Von dem Mann, den wir dort auf dem Bild in der Mitte sehen, Professor Nathanson. Dieser Mann stammt aus einem jüdischen, aber atheistischen Elternhaus. 1971 wurde er Direktor des Zentrums für Fortpflanzung und sexuelle Gesundheit in New York. Hinter diesem klangvollen Namen verbarg sich in Wirklichkeit die zumindest damals weltgrößte Abtreibungsklinik. 35 Ärzte und 85 Krankenschwestern waren hier praktisch rund um die Uhr mit nichts anderem beschäftigt, als Abtreibungen vorzunehmen. 120 Kinder jeden Tag wurden dort umgebracht. 2 Jahre arbeitete dieser Mann dort als Chef. In diesen Jahren führte er selbst 5000 Abtreibungen eigenhändig durch an Privatpatientinnen. Er trieb die Kinder von Kollegen, von Bekannten, von Verwandten ab, auch sein eigenes Kind, das er mit einer Freundin wohl hatte. Insgesamt trug er für 75.000 Abtreibungen die Verantwortung, die in diesen 2 Jahren durchgeführt worden waren. 75.000 in 2 Jahren an einer einzigen Klinik. Nach 2 Jahren, Ende 1972, verließ Professor Nathanson erschöpft von diesem Abtreibungsmarathon die Klinik und wurde Direktor des Fötologiezentrums, ebenfalls in New York. An dieser anderen Klinik wurde nun die Entwicklung des ungeborenen Kindes, des Fötus, wissenschaftlich, medizinisch untersucht, mit damals neu entwickelten Technologien, vor allem der Ultraschall, was heute gang und gäbe ist, war damals die große medizinische Erfindung. Und nun konnte Professor Nathanson auf den Bildern des Ultraschall die Herzen der Ungeborenen schlagen sehen, der Embryonen. Und wie er nun die Entwicklung des ungeborenen Kindes vom Augenblick der Empfängnis an mit neuesten wissenschaftlichen Techniken untersuchte, da ging ihm im Laufe der Zeit mehr und mehr auf, der Mensch ist Mensch von Augenblick der Empfängnis an. Auch der Ungeborene ist ein ganzer Mensch. Und er fing sich an den Kopf und an die Brust zu schlagen und zu fragen, was haben wir damals getan? Und so wurde aus dem Abtreibungsarzt im Laufe der Jahre, es war ein längerer Prozess, ein ganz entschiedener Abtreibungsgegner. Wichtig an dieser Stelle übrigens ausschließlich aus medizinischen Gründen. Er war damals noch Atheist. Ausschließlich aufgrund der medizinischen Erkenntnis der Entwicklung des Lebens wurde er ein entschiedener Abtreibungsgegner. Von ihm stammt der bekannte Film Der stumme Schrei. Die meisten werden von uns davon schon gehört haben. Hat er inszeniert, er schrieb Bücher, hielt Vorträge zum Schutz des ungeborenen Lebens. Nun konnte er helfen, vielen Ungeborenen das Leben zu retten. Aber die Schuld der 75.000, vor deren Tod er die Verantwortung trug, drückte ihn mehr und mehr nieder. Er berichtet, es wurde mir bewusst, dass das Leid, das ich verursacht hatte, unvorstellbar war. Er spürte, wie das Gewicht immer drückender wurde. Ich wurde jeden Morgen zwischen 4 und 5 Uhr wach, schaute in die Dunkelheit und hoffte, immer noch ohne zu beten, auf das Aufleuchten einer Botschaft, die mich vor einem unsichtbaren Gerichtshof für unschuldig erklärte. Ich war erdrückt von einer dunklen Verzweiflung, die nicht nachließ. Er hatte Selbstmordgedanken und Jahre später sagt er, wenn ich das jetzt schreibe, habe ich schon alles durchgemacht. Alkohol, Beruhigungsmittel, Bücher zur Selbstfindung, Ratgeber. Ich habe mir sogar 4 Jahre lang Psychoanalyse geleistet, um mit der Schuld fertig zu werden. Aber es hat nichts geholfen. Schuld lässt sich nicht weganalysieren. 1989 kam er auch nach Deutschland und damals habe ich das erste Mal von ihm gehört. Da sprach er auf einem Kongress der Christdemokraten für das Leben und erzählt, wie er morgens im Kölner Dom saß. Und es trieb ihn die Frage um, wer kann mir helfen, diese Last loszuwerden? Wer kann mir vergeben? Und er fuhr damals fort, vor fast 20 Jahren, ich suche nach Jesus Christus als meiner einzigen Hoffnung, diese Last loszuwerden. Ich bitte Sie, für mich zu beten. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt mal gestöbert im Internet. Was ist eigentlich aus ihm geworden? Und in der Tat hat Gott den Suchenden zum Heil geführt. Getreu seiner Verheißung, so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen. Im Jahr 1996, nach vielen Jahren des Suchens, kam Nathanson zum Glauben an Jesus und ließ sich taufen. Er hat übrigens mehrere auch Bücher darüber geschrieben. Man sieht's, wer scharfe Augen hat, kann das Plakat des Buches Hand of God, die Hand Gottes, die ihn ergriffen hat und aus dem Sumpf des Verderbens, der Schuld herausgezogen hat. Das Bekenntnis eines ehemaligen Atheisten. Liebe Geschwister, es gibt nur einen Ort im ganzen Universum, an dem Schuld gültig und dauerhaft entsorgt werden kann, unter dem Kreuz von Golgatha. Für mich war besonders interessant, dass Professor Nathanson das schon ganz klar erkannt hat, 7 Jahre bevor er dann wirklich gläubig wurde. Die Jahre seines ergebnislosen Suchens haben ihm damals schon deutlich gemacht, wenn es überhaupt irgendwo im Universum einen Ort gibt, wo ich diese schwere Last loswerden kann, dann ist es nur bei Jesus. Jeder Mensch braucht Vergebung. Und um das deutlich zu machen, erzählt Jesus dieses Gleichnis, das wir als Predigttext gelesen und gehört haben. Ein König fordert Rechenschaft von seinen Knechten. Und da tritt einer vor ihn, der schuldet ihm 10.000 Talente. Liebe Geschwister, das ist nicht irgendeine Schuld. Das ist die Megaschuld schlechthin. 10.000 Talente, das Talent war damals die größte Geldeinheit. Ein Talent sind 6.000 Denare. Ich habe uns mal so einen Denar als Bild mitgebracht aus der Zeit Jesu, also aus der damaligen Jesus. Einer der Leute könnte so einen Denar in der Tasche gehabt haben, als Jesus das erzählt hat, mit dem Kaiser Tiberius drauf. Ein halber Denar bis ein Denar war damals der Tageslohn eines Hilfsarbeiters. Wir kennen das aus dem Gleichnis des Arbeiter im Weinberg. Als der Weinbergbesitzer die Leute vom Marktplatz holt, schon früh morgens und dann immer wieder, wird er mit ihnen über einen Denar, bezahlt sie allzu gut, er hätte auch einen halben geben können. Einen Denar. Ein Silberling. Wenn wir es auf heute übertragen, nehmen wir mal an, ein Hilfsarbeiter verdient 5 Euro die Stunde. Ich glaube, damit sind wir schon eher niedrig angesetzt. Nehmen wir an, er arbeitet 7 Stunden am Tag, dann verdient er 35 Euro am Tag. Wir werden nachher sehen, welche Gesamtsumme das gibt. 10.000 Talente sind 60 Millionen Denare. Also 60 Millionen Tageslöhne eines Arbeiters. Das heißt, ein einfacher Arbeiter müsste, wenn er 365 Tage im Jahr arbeitet, ohne Weihnachten, ohne Silvester, ohne Feiertag, geschweige denn ohne Samstag und verlängertes Wochenende, 365 Tage im Jahr, müsste er 164.383 Jahre lang arbeiten, um das zu verdienen. Dann hätte er aber noch nicht gelebt. Dann hätte er jeden Groschen auf die Seite gelegt, um diese Schuld wieder abzubezahlen. 164.000 Jahre. So alt wäre der Knecht nicht geworden. Diese Summe ist gigantisch, exorbitant. Wir hören und lesen zwar, dass es Milliardäre gibt wie Bill Gates. Wenn man es übrigens im angefangenen Rechenexempel umgesetzt hätte, wären es 2,1 Milliarden Euro heute. Aber eine solch riesige Menge Geld können wir uns als Normaldurchschnittsverdiener nicht wirklich vorstellen. Das sind Zahlen mehr nicht für uns. Und diese riesige Menge Geld schuldet dieser Knecht also seinem König. Wie er es geschafft hat, diese gewaltige Schuld aufzuhäufen, das interessiert nicht. Es geht ja nicht um die Frage, wie kam die Schuld zustande, sondern wie kommt sie weg? Und warum nennt Jesus diese riesige Summe? Um deutlich zu machen, so groß ist die Schuld eines jeden Menschen. So unvorstellbar. So groß, dass kein normaler Mensch sie jemals aus eigener Kraft mit eigenen Mitteln wieder tilgen kann. Keiner. Und zunächst reagiert der König so, wie es damals üblich war. Der Knecht kann seine Schuld nicht bezahlen, also befiehlt der König, ihn samt seiner Familie als Sklaven zu verkaufen. So bekommt er untreue Schuld noch, der nicht zurückzahlen kann seine gerechte Strafe und wenigstens ein winziger Teil der Schulden kann wieder eingetrieben werden. Der Knecht aber nun wirft sich dem König zu Füßen und fleht um Gnade. Und der König erbarmt sich. Jesus sagt, er wurde in seinem Innersten bewegt. Er vergibt. Dazwischen gibt es ja auch keine Möglichkeit. Alles andere hätte keinen Wert. Denn wir haben gehört, wie groß die Schuld ist. Zurückbezahlen geht nicht. Er kann nicht stunden und sagen, sehen wir mal im Jahr oder in zwei weiter. Ändert sich nichts an der Situation. Also erlässt der König ihm die ganze Schuld. Ich denke, wir können uns die Freude dieses Knechts vorstellen, wenn wir uns in seine Lage versetzen. Diese Schuld, die ihn und seine ganze Familie in Elend und Verderben gestürzt hätte, ist einfach erlassen. Keinen Cent braucht er davon jemals zurückbezahlen. Welche Zentnerlast muss von seiner Seele gefallen sein? Mit welcher Freude muss er aus dem Palast des Königs gelaufen sein, um diese Nachricht seiner Frau zu bringen? Alle Schulden weg, wir sind frei. Aber nun geht das Gleichnis weiter. Der Knecht rennt also überglücklich aus dem Palast des Königs hinaus. Da läuft ihm ein Kollege über den Weg. Mitknecht bedeutet auch, dieser Mann dient dem König, dem Gleichen. Wahrscheinlich war er deutlich rangniedriger als der gerade Begnadigte. Kann man aus der Größe der Schuld erschließen. Dass er weniger Macht, weniger Einfluss hatte und deshalb auch weniger Gelegenheit, so große Schulden zu machen. Diesem Mann begegnet er also. Er schuldet ihm 100 Denare. So ein Wicht. Einer von diesen miesen Zeitgenossen, die sich Geld ausleihen und es dann nicht zurückzahlen. Da wird nicht lange gefackelt. Der Kerl wird am Kragen gepackt und gewürgt. Ich habe nachgeguckt, auch im Griechischen sind die Worte hier wirklich ausgesprochen gewalttätig. Ergreifen, das heißt, sich eines anderen bemächtigen, ihn festnehmen, gefangen nehmen. Das heißt, also sich einen gewalttätigen Zugriff auf den anderen verschaffen. So packt er ihn. Und würgen ist wirklich erwürgen, die Gürtel zudrücken, jemanden ersticken. Also der andere wird schon blau im Gesicht. Diese Behandlung war damals übrigens dem säumigen Zahler gegenüber durchaus gebräuchlich. Man hat körperliche Gewalt angewandt, um ihm gewissermaßen symbolisch auch ans Leben zu gehen und ihn unter Druck zu setzen, dass er den letzten Groschen aus seiner Jacke hervorkramt und seine Schulden nun endlich bezahlt. Dieses Zupacken kann auch bereits die Einleitung der Verhaftung sein. Der so gepackte und gewürgte Mitknecht fällt vor ihm nieder. Er fleht und bettelt um Erbarmen, genauso wie er gerade selber vor dem König gefleht und gebettelt hat. Mit genau den gleichen Worten bittet er um Geduld, um Aufschub. Und er hätte ja wohl auch tatsächlich die Möglichkeit zu bezahlen. 100 Denare, das ist nicht nichts, aber das ist auch nicht die Welt. Das sind ein paar Monatsgehälter. Da hat man, wenn man mal den Gürtel enger schnallt, ein paar Überstunden macht, dann doch vielleicht die Chance, das wieder zurückzubezahlen. Aber nein, Da könnte ja jeder kommen und die Geduld gutmütiger Leute ausnutzen. Wo kämen wir dahin? So denkt der böse Knecht. Und lässt den Gefangenen in den Schuldturm werfen, bis er seine Schuld bezahlt hat. Es muss einem das Blut in den Adern gefrieren bei so viel Unbarmherzigkeit. Dieser Mann, der gerade so unvorstellbar viel Gnade und Erbarmen erfahren hat, ist nun so unvorstellbar erbarmungslos. Der Originalwortlaut der Bibel legt sogar noch einen erschreckenderen Hergang nahe. Viele übersetzen Vers 28, er ging hinaus und traf einen Mitknecht, zufällige Begegnung. Elberfelder übersetzt, er fand einen seiner Mitknechte. Und in der Tat, ich habe nachgeguckt, das Wort, das hier steht, meint tatsächlich vor allem das Finden. Wir kennen es übrigens aus der griechischen Sage, Anekdote. Danach lief eines Tages der griechische Gelehrte Archimedes durch Syrakus und rief, Heureka, Heureka. Vielleicht haben Sie die Geschichte schon mal gehört. Heureka. War ganz begeistert, er hatte das archimedische Prinzip entdeckt. Was das ist, erspare ich Ihnen ein physikalisches Gesetz, nachdem er gesucht hatte. Er hatte also jahrelang intensiv geforscht und gesucht und hat es jetzt gefunden. Und genau das meint das Wort, das hier verwendet wird, eigentlich als erstes. Intensiv suchen. Dann, liebe Geschwister, dann wäre der Knecht frisch begnadigt, nicht voller Freude nach Hause zu seiner Frau, um die tolle Nachricht mitzuteilen. Er wäre hinaus, gerade begnadigt, um zielstrebig den Knecht zu suchen, der ihm 100 Denare schuldet, um den am Kragen zu packen. Sein Verhalten hat Folgen. Andere Knechte haben die Szene beobachtet und berichten umgehend dem König. Dieser ist empört. Er lässt den unbarmherzigen Knecht wieder zu sich bringen. Voller Zorn macht er den Schuldenerlass wieder rückgängig. Lässt ihn ins Gefängnis werfen, bis er bezahlt hat. Auf Heller und Pfennig. Das heißt, für immer und ewig. Er kann nicht. Geht nicht. Liebe Geschwister, das ist eine furchtbare, eine schreckliche, eine entsetzliche Geschichte. Aber das Entsetzlichste daran ist, es ist nicht nur eine Geschichte. Es ist leider auch in christlichen Gemeinden grausame Wirklichkeit, dass begnadigte Sünder so miteinander umgehen. Dass solche, die die Barmherzigkeit Gottes am eigenen Leib erfahren haben, anderen gegenüber unbarmherzig und unversöhnlich sind. Wir reden in christlichen Gemeinden viel von Liebe und Gnade. Und das ist gut so, das sind ja die Zentralbegriffe und Zentralinhalte christlichen Glaubens. Aber hoffentlich leben wir auch in der Gnade. Und zwar in einer doppelten Richtung. Dass wir zum Ersten die Gnade Gottes für uns selber annehmen, dass wir dann aber auch diese Gnade, die wir von Gott empfangen haben, an den anderen weitergeben. Dass wir im gleichen Erbarmen, in der gleichen Liebe und Geduld mit dem anderen umgehen, wie Gott auch mit uns umgeht. Beides gehört untrennbar zusammen. Wer eine dieser beiden Richtungen abschneidet, kappt unmittelbar und unvermeidbar auch die andere. Die Gnade Gottes ist unvorstellbar groß. Das macht uns dieses Gleichnis, das Jesus erzählt, deutlich. Sie gilt grundsätzlich jedem. Sie gilt für die größte Schuld. Sie gilt für den schlimmsten Sünder. Aber sie hat eine knallharte und brutale Grenze. Wo wir nicht bereit sind, anderen zu vergeben, da macht Gott seine Vergebung rückgängig und behaftet auch uns auf unserer Schuld. Das Wort, mit welchem Maß ihr messt und richtet, werdet auch ihr gerichtet werden, das gilt auch hier. Gott macht das Maß der Gnade, mit dem er uns misst, abhängig vom Maß der Gnade, mit dem wir unsere Mitmenschen und ganz besonders unsere Brüder und Schwestern im Herrn, in der Gemeinde messen und richten. Diese Tatsache betont Gott in seinem Wort mit wiederholtem Nachdruck. Wir haben deshalb auch als Lesung diesen kurzen Abschnitt ums Vaterunser gehört. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Gott vergibt genauso wie wir, genauso. Oder eben auch genauso nicht wie wir. Mit ganzem Ernst, mit tödlichem, mit ewigem Ernst, liebe Geschwister. Genau so. Und wir beten es immer wieder im Vater unser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir. Und Jesus lässt am Ende der als Predigttext gelesenen Beispielgeschichte keinen Zweifel dran. Vers 35 fasst er die geistliche Moral der Geschichte zusammen. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun. Nämlich jeden einsperren lassen in den Schuldturm, bis er die Schuld vollständig bezahlt hat, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Wohlgemerkt, Jesus redet hier zu Jüngern, nicht zu Heiden. Jesus redet zu Jüngern. Das heißt, ein Jünger kann sein Heil in Gefahr bringen und verlieren, wenn er selbst nicht bereit ist, anderen zu vergeben. Eine Tatsache von allerletztem, ewigem Ernst. Es war eine Begegnung in meiner Vikarszeit. Ich besuchte eine freundliche ältere Dame aus frommem Haus. Sie war gläubig, ging regelmäßig zum Gottesdienst. Aber im Laufe des Gesprächs erzählt sie mir, beim Vater unser bete ich die Stelle und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben, nicht mit. Und sie geht auch nicht zum Abendmahl seit einiger Zeit. Warum? Ihre ebenfalls gläubige Schwester wohnt am gleichen Ort und besucht auch regelmäßig den Gottesdienst. Und meistens geht die zum Abendmahl. Aber vor Jahren haben sich die beiden zerstritten und nicht mehr versöhnt. Und nun war ihr klar, richtigerweise, sie kann ja ehrlicherweise das Vaterunser an dieser Stelle nicht mehr mitbeten. Sie kann Gott nicht mehr ehrlich um Vergebung ihrer Sünden bitten, wenn sie nicht bereit ist, sich mit ihrer Schwester zu versöhnen. Und ihr war weiter klar, sie kann deshalb auch am Abendmahl nicht mehr teilnehmen und Vergebung der Sünden empfangen. Zumindest nicht, wenn auch ihre Schwester daran teilnimmt. Denn sie leben ja unversöhnlich nebeneinander her. Ich habe gesagt, wissen Sie, jetzt wo Sie mir das erzählt haben, kann ich Ihnen das Abendmahl auch gar nicht mehr geben. Selbst wenn Sie wollen. Da reagierte sie fast empört. Aber Herr Vikar, das können Sie doch nicht. Mich vom Abendmahl ausschließen. Es ist interessant. War für mich damals total beeindruckend. Ich habe ja nichts Neues gesagt. Ich habe ihr nur das gesagt, was sie selber schon wusste und was sie selber schon umgesetzt hat. Aber Dietrich Bonhoeffer hat mal das Wort gesagt, das Wort Gottes aus dem Mund des Bruders ist mächtiger als aus dem eigenen. Das ist ein wichtiges Geheimnis der Seelsorge auch. Und auch, dass Gott Gemeinde zusammengefügt hat, dass einer den anderen stärkt und auch kräftig ermahnt. Wir wissen vieles, aber es schlägt oft erst richtig durch, wenn es uns der andere im Namen Jesu auf den Kopf zusagt. Erst dann begreifen wir den Ernst der Sache wirklich. Ich habe ihr anhand der Bibel erklärt, warum ich nicht nur konnte, sondern musste. Einige Tage später habe ich ihr auch einen Brief geschrieben und nochmal alle einschlägigen Texte des Wortes Gottes zusammengestellt, welcher Ernst in dieser Sache liegt. Sie scheint durch die Gnade Gottes in der Folgezeit sich tatsächlich auch mit ihrer Schwester wieder versöhnt zu haben. Mich hat dann gefreut, dass sie das ernste, mahnende Wort des jungen Vikars auch nicht übel genommen hat. Sie hat mir zur Hochzeit trotzdem noch einen selbstbemalten Porzellanteller geschenkt, der zur Erinnerung an diese liebe Dame seither in unserem Wohnzimmer hängt. Wir sehen darin auch die heilende, wenn Gott Gnade schenkt, die heilende Folge von Gemeindezucht, die hier nur angekündigt, noch nicht umgesetzt war. Das ist das Ziel, dass der Sünder den Ernst seiner Lage erkennt. Es geht ja nicht darum, den anderen zu strafen, sondern ihm den Ernst der Situation vor Augen zu führen, damit er ihn selber vergegenwärtigt und umkehrt. Liebe Geschwister, ob wir einander vergeben, es ist keine Möglichkeit, wo wir entscheiden, ob wir wollen oder nicht, ob uns danach ist oder nicht. Es ist das verbindliche Gebot Gottes. Unversöhnlichkeit schließt vom Heil aus. Dabei hat Vergebung noch zwei ganz wichtige Ziele für uns selbst und für die Gemeinde. Ich kann es jetzt zum Schluss nur noch ganz kurz andeuten. Für uns selber, wo wir Vergebung verweigern, wo wir an der Bitterkeit festhalten und unversöhnt bleiben, da vergiften wir unsere eigene Seele. Wir handeln nicht nur nach Gottes Gebot und zum Heil des anderen, wir handeln auch ganz praktisch zu unserem eigenen Wohl und Guten. Denn wer vergeben kann, der verhindert, dass Bitterkeit sein Leben bestimmt. Wie viel Bitterkeit auch in christlichen Ehen und Familien gibt es, liebe Geschwister, weil nicht wirklich Schuld ausgeräumt und vergeben wurde. Gott will nicht, dass eine bittere Wurzel in unserem Herzen wohnt. Und Vergebung bewirkt für uns als Gemeinde, dass wir eine gesegnete Gemeinschaft der Heiligen sind. Eine Gemeinde, deren Gebete Gott gerne erhört. Mir ist aufgefallen, mitten hineingenommen in diesen Abschnitt, der ja schon Vers 15 beginnt, sind dann die Verse 19 bis 20. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Mitten in diesem Gesamtabschnitt um Vergebung. Denn Versöhnung und Vergebung schafft Gemeinschaft. Christliche Gemeinschaft hat da ihren Grund, weil wir durch die Vergebung mit dem Herrn versöhnt sind. Und dass wir zusammengehören und miteinander versöhnt sind durch die Vergebung, die wir uns immer wieder gegenseitig gewähren. Da ist der Herr in der Mitte. Der Herr ist ja nicht in der Mitte von einem Haufen unversöhnter Streithammel, sondern da, wo wirklich geistliche Einmütigkeit ist. Im versöhnten Einssein im Herrn liegt die Wachstums-, die Durchhaltekraft und die Wirkkraft der Gemeinde. Und dieses durch die Vergebung, durch Gnade und Liebe versöhnte Einssein, das schenke und bewahre uns der Herr täglich neu. Amen.